Seit Panelou in die Sanitätstruppe eingetreten war, hatte er die Spitäler und die anderen von der Pest beherrschten Orte nicht mehr verlassen. Er hatte unter den Rettern die Stelle eingenommen, die er für die seine hielt, nämlich die erste. An Bildern des Todes hatte es ihm nicht gefehlt. Und obgleich ihn das Serum grundsätzlich schützte, war ihm auch die Sorge um sein eigenes Leben nicht fremd geblieben. Nach außen hatte er seine Ruhe immer bewahrt. Aber seit dem Tag, da er dem Sterben des Kindes zugeschaut hatte, schien er verändert. In seinen Zügen drückte sich eine wachsende Spannung aus. Und als er Rieu eines Tages lächelnd erklärte, er bereite gegenwärtig eine kurze Abhandlung über das Thema »Kann ein Priester einen Arzt zu Rate ziehen?« vor, hatte der Doktor den Eindruck, es handle sich um etwas viel Ernsteres, als Panelou zugeben wollte. Da der Arzt den Wunsch äußerte, mehr von dieser Arbeit zu erfahren, teilte Panelou ihm mit, dass er bald eine Messe halten werde und bei dieser Gelegenheit einige seiner Ansichten darlegen wolle. »Ich möchte, dass Sie auch kommen, Herr Doktor. Das Thema wird Sie interessieren.« Der Pater hielt seine zweite Predigt an einem stürmischen Tag. Zunächst erinnerte er daran, dass die Pest seit langen Monaten unter uns wäre und dass wir jetzt vielleicht besser begreifen könnten, was sie uns ohne Unterlass sagte und was wir in der ersten Verwirrung vielleicht nicht richtig verstanden hatten. Denn jetzt kannten wir sie besser, nachdem wir so manches Mal gesehen hatten, wie sie sich an unserem Tisch oder am Lager derer, die wir liebten, niederließ, wie sie neben uns herging und an unserem Arbeitsplatz auf unser Kommen wartete. Was er schon an der gleichen Stelle gepredigt hatte, blieb wahr, doch vielleicht hatte er es ohne Nächstenliebe gedacht und gesagt. Wahr blieb, dass es in allen Dingen etwas zu lernen gab. Auch die grausamste Prüfung bedeutete für den Christen noch das Heil. Danach musste ein Christ trachten. Er musste das Wesen des Heils erkennen und wissen, wo es zu finden war. Die Leute um Rieu rückten sich auf ihren Bänken zurecht, um möglichst bequem zu sitzen. Eine der gepolsterten Eingangstüren schlug leise. Jemand erhob sich, um sie zu schließen. Von dieser Bewegung abgelenkt, hörte Rieu kaum die Fortsetzung der Predigt. Panelou sagte ungefähr, man dürfe nicht versuchen, das Schauspiel der Pest zu erklären, sondern man müsse sich bemühen, aus ihr zu lernen. Rieu erfasste verworren, dass es nach des Paters Ansicht gar nichts zu erklären gab. Sein Interesse wurde wieder wach, als er hörte, wie Panelou mit Entschiedenheit sagte, es gebe Dinge, die man im Angesicht Gottes klären könnte, und andere, die unerklärlich blieben. Gewiss gab es Gut und Böse, und im Allgemeinen konnte man auch leicht verstehen, was sie trennte, doch die Schwierigkeiten begannen innerhalb des Bösen. So gab es zum Beispiel das scheinbar notwendige und das scheinbar sinnlose Übel. Es gab den in die Hölle gestürzten Don Juan und den Tod eines Kindes. Während es gerecht ist, dass der Wüstling niedergeschmettert wird, versteht man das Leiden des Kindes nicht. Und es gab in Wahrheit nichts Wichtigeres auf Erden als das Leiden eines Kindes und das Grauen, das dieses Leiden mit sich bringt, und die Frage nach dem Warum. Im übrigen Leben erleichterte Gott uns alles. Da brachte die Religion keinen Verdienst. Nun drückte er uns an die Wand. So standen wir am Fuß der Pestmauer, in deren todbringendem Schatten wir unser Heil finden mussten. Pater Panelou weigerte sich sogar, sich selbst Erleichterungen und Vorteile zu gewähren, die ihm das Erklettern der Mauer gestattet hätten. Es wäre für ihn ein leichtes gewesen zu sagen, dass die Ewigkeit himmlischer Freuden, die das Kind erwartete, sein Leiden aufwiegen konnte. Doch in Wahrheit wusste er nichts darüber. Und er sagte denen, die ihn an diesem Tag anhörten, furchtlos: »Meine Brüder, der Augenblick ist gekommen. Es gilt, alles zu glauben oder alles zu leugnen. Und wer unter euch wagte, alles zu leugnen?« Rieu dachte gerade daran, dass die Worte des Paters an Ketzerei grenzten, als dieser schon kraftvoll erklärte, dieser ausdrückliche Befehl, diese reine Forderung sei das Heil des Christen und seine Tugend. Der Pater wusste, dass er viele Geister verletzen werde, die eine nachsichtigere und klassischere Moral gewöhnt waren. Doch die Religion der Pestzeit konnte keine alltägliche Religion sein. Und wenn Gott zulassen und sogar wünschen konnte, dass die Seele sich in den Zeiten des Glücks ausruhe und erfreue, so wollte er sie hellwach im Übermaß des Unglücks. Gott erwies seinen Geschöpfen heute die Gnade, sie in ein solches Unglück zu stürzen. Sie mussten nun die höchste Tugend erlangen und auf sich nehmen. Sie müssten alles oder nichts wählen. Als Rieu aus der Kathedrale trat, blies ein heftiger Wind den Gläubigen gerade ins Gesicht. Ein alter Priester und ein junger Diakon hatten Mühe, ihre Kopfbedeckungen festzuhalten. Der Ältere fand, diese Predigt verrate mehr Verwirrung als Stärke. Und in Panelous Alter habe ein Priester kein Recht, verwirrt zu sein. Der junge Diakon hielt den Kopf gesenkt, um sich gegen den Wind zu schützen, und versicherte, er verkehre viel mit dem Pater, er sei über dessen Arbeiten auf dem Laufenden, die Abhandlung werde noch viel gewagter sein und das Imprimatur zweifellos nicht erhalten. »Welchen Gedanken verfolgt er denn?« erkundigte sich der alte Priester und meinte dann, »wenn ein Priester einen Arzt zu Rate zieht, ist das ein Widerspruch.« Eines Abends ging Panelou mit heftigen Kopfschmerzen zu Bett. An den Handgelenken und Schläfen fühlte er die Wallung des entfesselten Fiebers, das er seit Tagen in sich trug. Was folgte, erfuhr man später von seiner Wirtin. Am Morgen war sie wie gewohnt früh aufgestanden. Sie hatte sich gewundert, dass der Pater sein Zimmer nicht verließ und sich nach einiger Zeit sehr zögernd entschlossen, an seine Tür zu klopfen. Sie hatte ihn nach einer schlaflosen Nacht noch im Bett gefunden. Er litt an Atemnot und sein Gesicht schien stärker gerötet als sonst. Sie bot ihm an, einen Arzt zu holen, doch ihr Vorschlag wurde mit kränkender Heftigkeit abgelehnt. Daher zog sie sich zurück. Etwas später hatte der Pater geläutet und sie zu sprechen gewünscht. Er hatte sich wegen seiner schlechten Laune entschuldigt und ihr erklärt, es handle sich gewiss nicht um die Pest, sondern nur um eine vorübergehende Erschöpfung. Er weise keines der Symptome auf. Weiterhin entschlossen, ihren Verpflichtungen nachzukommen, hatte sie alle 2 Stunden nach dem Kranken geschaut. Ihr fiel auf, dass der Pater den ganzen Tag über sehr unruhig war. Er warf die Betttücher zurück und zog sie wieder an sich, strich unablässig mit den Händen über seine feuchte Stirn, richtete sich häufig auf und rang sich ein raues Husten ab. Es war, als versuche er vergeblich, aus der Tiefe seiner Kehle Wattebäusche herauszureißen, die ihn erstickten. Wenn die Anfälle vorüber waren, ließ er sich völlig erschöpft zurückfallen. Schließlich blickte er nur noch starr vor sich hin. Aber die alte Dame zögerte noch immer, einen Arzt zu rufen und die Wünsche ihres Kranken zu missachten. Es könnte schließlich doch ein gewöhnlicher Fieberanfall sein. Am Abend machte sie ihm frischen Tee, dann ruhte sie sich ein wenig aus, schlief aber fest ein und erwachte erst bei Tagesanbruch. Sie eilte in sein Zimmer. Der Pater lag reglos da. Die brennende Röte vom Vorabend war einer Fahlheit gewichen, die umso auffälliger war, als die Formen des Gesichts noch voll waren. Sie fragte ihn, wie es ihm gehe, und mit einer Stimme, deren seltsam gleichgültiger Ton sie beeindruckte, sagte er, es gehe ihm schlecht, er brauche keinen Arzt und es genüge, ihn ins Spital zu bringen, damit alles in Ordnung sei. Erschreckt stürzte die alte Dame ans Telefon. Rieu traf gegen Mittag ein. Der Wirtin sagte er nur, Panelou habe recht und vermutlich sei es zu spät. Der Pater empfing ihn teilnahmslos. Rieu untersuchte ihn und war überrascht, außer der Verschleimung und Beklemmung der Lungen keines der hauptsächlichen Anzeichen der Beulen- oder Lungenpest zu finden. Doch der Puls war so schwach und der Allgemeinzustand so besorgniserregend, dass wenig Hoffnung blieb. Sie haben kein ausgeprägtes Symptom der Krankheit, aber es besteht dennoch ein Verdacht. Und ich muss Sie absondern. Der Pater lächelte eigenartig, fast höflich, antwortete jedoch nicht. Ich werde bei Ihnen bleiben. Panelou schien sich zu beleben und blickte den Arzt an. Es war, als kehre die Wärme in seine Augen zurück. Danke. Aber Ordensbrüder haben keine Freunde. Sie haben alles auf Gott gestellt. Er verlangte das Kruzifix, das über dem Kopfende des Bettes hing, und als er es in der Hand hielt, wandte er sich ab, um es zu betrachten. Im Spital öffnete Panelou den Mund nicht mehr. Starr ließ er alle Behandlungen über sich ergehen. Der Fall des Priesters blieb weiterhin zweideutig. Rieu wurde die Zweifel nicht los. Es war die Pest, und sie war es auch wieder nicht. Seit einiger Zeit schien sie überhaupt ein Vergnügen daran zu finden, Diagnosen zu erschweren. Das Fieber stieg an, der Husten wurde immer rauer und marterte den Kranken den ganzen Tag. Am Abend spuckte der Pater die ihn erstickende Watte endlich aus. Sie war rot. Inmitten des rasenden Fiebers bewahrte Panelou seinen teilnahmslosen Blick, und als er am nächsten Morgen halb aus dem Bett geworfen tot aufgefunden wurde, drückte sein Blick gar nichts aus. Man schrieb auf sein Krankenblatt: Zweifelhafter Fall.